Herzlich willkommen bei den Humming Bees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, im und um das Land. Humming Bees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Das Netzwerk der Landfrauen erstreckt sich über die Ortsverbände hinaus bis auf die Kreis- und Landesebene und auch auf die Bundesebene. So habe ich beim Bäuerinnenforum des Deutschen Landfrauenverbandes Dorte kennengelernt. Das war ganz witzig, weil Dorte ist mir aufgefallen durch ihren Nachnamen, Beas, weil ich wusste, dass mein Mann einen Freund aus Bundeswehrzeiten hat, der auch Beas heißt und eine Schäferei hat. Und Dortes Thema war auch die Schäferei. Wir haben zusammen gesprochen und uns kennengelernt, haben alte Freundschaften aufgefrischt und neue gegründet. Und das ist ganz wunderbar. Und ich finde das so spannend, dieses Thema mit der Schäferei. Das kennen wir hier in Westfalen-Lippe im Binnenland so gar nicht, dieses Leben, was damit verbunden ist, dass ich denke, das ist wirklich ein Podcast wert. Herzlich willkommen, Dorte.
Hallo und moin.
Mein Name ist Conny. So groß wie das Netzwerk ist der Landfrauen, so unterschiedlich sind die Betriebe, in denen die Frauen leben und arbeiten. Dorte lebt mit ihrem Mann Thorsten und den 4 Kindern in Dithmarschen, direkt hinterm Deich. Sie bewirtschaften als Familie eine Deichschäferei. Ihr Lebensrhythmus dort unterliegt einem völlig anderen Rhythmus, als mein Leben zum Beispiel verläuft. Und darüber möchten wir uns heute unterhalten. Dorte, beschreib doch einfach mal, wie so ein Jahreswechsel bei euch abläuft.
Ja, der Jahreswechsel bei uns, der läuft ganz anders ab, weil wir seit kürzerer Zeit immer im Dezember und Januar eine Langzeit haben, eine frühe Langzeit. Das heißt, dass wir Weihnachten und Neujahr die Lämmer geboren werden, die ersten.
Und wie ist das dann so? Wie funktioniert das? Erzähl mal, wie läuft das dann ab bei euch in der Familie?
Ja, zu Weihnachten ist ja das Fest der Familie. Da sind wir jetzt sowieso, kommen wir ja sowieso zusammen. Ja. Aber in der Zeit werden wir natürlich noch mehr häuslich. Und rund um die Uhr muss der Geburtshilfe gemacht werden. Und so feiern wir das Fest Weihnachten und den Jahreswechsel im Grunde teilweise im Schafstall. Weil immer einer mal schauen muss. Mhm.
Ja. Und zwar auch Tag und Nacht, denke ich.
Tag und Nacht, 24 Stunden, so wie eine Hebamme auf dem Krankenhaus. Ja. Und um die Uhr ist jemand im Schafstall. Und weil Geburtshilfe gemacht werden muss, weil Lämmer zugefüttert werden müssen. Ja, so wie auf einer Säuglingsstation muss man sich das vorstellen.
Also eine wirklich richtig, richtig intensive, anstrengende und so ganz andere Zeit.
Es ist eine anstrengende Zeit, aber es ist eine sehr, sehr schöne Zeit, weil ja viel Leben entsteht. Mhm. Ja. Es ist, der Schafstall ist eigentlich, wenn man die Lammzeit hat, ist eigentlich mit die schönste Zeit im Jahr. Und ja, man hat viel Arbeit, aber es bringt einfach Spaß.
Es fängt was Neues an. Ne? Also zum Neues Jahresbeginn an. Habt ihr auch ganz viel neues Leben, ganz viel Lebensbeginn auf dem Hof. Ne?
Aber die Hauptlammzeit, muss ich sagen, die ist im März, April, im Frühjahr.
Genau, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie geht es denn dann weiter so im Jahresverlauf bei euch auf dem Betrieb? So, das sind so die Jahresrhythmusse bei euch in der Schäferei. Ja,
also von Mitte Dezember bis ungefähr 25. Januar ist die erste frühe Lammzeit bei uns. Da sind wir rund um die Uhr im Stall. Dann haben wir ein bisschen Pause, wo man auch mal wieder ein bisschen länger schlafen kann über Nacht. Dann wird noch einmal alles sauber gemacht, noch einmal ausgemistet für die nächsten Tiere, die dann kommen im März und April. Ja, im Grunde genommen sind wir die ganze Zeit sehr häuslich bei uns. Mhm. Die anderen Schafe laufen draußen. Also das Schaf ist eigentlich das Tier, das nur zur Lammzeit nach Hause kommt. Es ist die anderen Tage immer draußen, an der frischen Luft. Das ist die Art des Tieres. Also das Schaf fühlt sich draußen am wohlsten. Auch bei Wind und Wetter. Also wenn richtig Schiedwetter ist, so wie das bei uns sagen, also wenn Eis ist oder zu viel Schnee oder zu viel Nässe, dann müssen sie regelmäßig, also früher nach Hause geholt werden. Ansonsten nur zur Lammzeit. Und wenn es geht, so schnell wie möglich wieder raus.
Mit den Lämmern dann gehen die Mütter dann so schnell wie möglich. Was heißt so schnell wie möglich? 2-3 Wochen oder wie lange?
Also normalerweise ist es so, dass sobald die Schafe Lamm in der Herde ab. Wir haben so Sammelboxen und dort bekommen sie ihre Lämmer und dann müssen wir die von da in Einzelbox bringen. In diesen Einzelboxen können wir kontrollieren, ob das Mutterschaf okay ist, ob der Bauchnabel okay ist, der wird auch desinfiziert mit Jod, ob das Lamm ordentlich säugt, ob es genug Wasser, genug Milch bekommt. Und sobald das alles okay ist, bekommen die Lämmer eine Nummer auf dem Bauch, damit man, also die Zwillingslämmer, damit man die wiederfindet in der Herde. Nachdem die Einzelbox da alles okay ist, kommen sie wieder in Sammelboxen rein. Das ist ja so ein Kreislauf. Mhm. Da können wir dann schauen, ob die Lämmer ihre Mütter wiederfinden und andersrum die Schafe ihre Lämmer. Wenn das alles funktioniert und wir genug Futter draußen haben und das Wetter gut ist, also in strömenden Regen würde man keine neugeborenen Lämmer rausbringen, dann gehen die Tiere wieder raus. Mhm. Ja, also wir leben von und mit der Natur. Also wenn jetzt kein Futter da ist, müssen die länger auf dem Stall sein. Ist halt so. Aber ansonsten tust du mit dem Schaf, also das Beste für Schaf ist, wenn es draußen ist.
Ja,
es ist für draußen Schaf. Es hat ja Wolle.
Genau.
Und das Wollfett und im Winter, man deckt immer die kleinen Beine, die sind vielleicht, die werden ganz kalt, aber das regelt die Natur alles. Das ist alles, ja, ganz natürlich. Und die Wolle ist da,
ja.
Das Wollfett ist dafür da, dass das Wasser abprallt. Mhm.
Ne? Genau, so. Es ist einfach super gut isoliert.
Ja,
ne? Ja, genau. Magst du erzählen, warum ihr 2 Lammzeiten habt?
Also zum einen ist die Lammzeit, die frühe Lammzeit entstanden dadurch, dass wir da durch das ganze Jahr Lammfleisch anbieten können. Mhm. Weil es gibt ja normalerweise, wenn im März, also Lamm ist Lamm bis zu einem Jahr. Und sonst hätte man nach März, nach Ostern im Grunde genommen so eine Phase, wo nicht unbedingt viele Lämmer da sind. Ne? Also zu Ostern werden die Lämmer geschlachtet aus dem Jahr davor. Mhm. So, und dann ist ja im Grunde genommen eine Lücke, dass wir die füllen können. Mhm. So, die andere Seite ist, wir leben von und mit der Natur und wir sehen ja zu, dass unseren Schafen das gut geht. Also wenn man was von einem Menschen möchte, wie von dir, muss man es gut behandeln. Wir haben seit kurzem ja ein weiteres Problem im Grunde genommen bei uns, dass auch der Wolf zu uns gekommen ist. Und wir können definitiv nicht unsere Schafe schützen hinter einem 1,20 Meter hohen Zaun. Vor dem Wolf. Mhm. Es geht einfach nicht. Auf der einen Seite springt der Wolf darüber. Wenn er nicht rüberkommt, geht er unten durch. Und auf der anderen Seite müssen wir 150 Kilometer Fläche einzäunen mit so einem Wolfzaun. Und da brauchen wir, also so wie wir das jetzt im Moment machen, ist das ja Gummistiefelhöhe, zäunen wir die Schafe im Winter ein. Aber da muss ich noch dazu sagen, dass im Sommer die Schafe ja am Deich laufen. Ja.
Genau, die sind im Sommer am Deich.
Ja, und im Winter gehen sie ins Binnenland. Und das wissen ja auch ganz viele nicht. Viele denken ja, wenn die, das Wahrzeichen, ja, die Schafe am Deich, Schleswig-Holstein an der Nordseeküste, die sind im Sommer am Deich und im Winter gehen sie in den Stall, weil sie ja nicht zu sehen sind. Ja. Aber im Sommer oder im Winter ist ja keine Vegetation mehr am Deich. So, also ziehen wir mit unseren Schafen ins Binnenland. Und dann teilen wir, also wir haben insgesamt 1200 Mutterschafe, dann teilen wir unsere Schafe in 20 Herden, a 60 Schafe ein. So, und diese 20 Herden, die bringen wir dann bis zur Lammzeit auf der Geest runter. Im Binnenland, auf Kuhweiden, auf Kohlstoppeln. Da denkt man manchmal, oh, das ist ja alles schwarz und so, kam die genug zu fressen. Aber da ist so viel Strunk noch da und die Schafe, die pullen bis zur Erde runter. Oder auf Rübenfeldern, da denkt manchmal auch, oh Mensch, die Schafe, die laufen ja auf schwarzem Grund. Die haben ja gar nichts zu fressen. Dann geht das Telefon, hey, ihre Schafe da, die haben ja gar nichts zu fressen. Aber da muss man mal auf den Acker gehen und mal schauen. Aber trotzdem sind da so viele Rüben noch stecken geblieben, trotz des Rodens. Und mit den Hufen
treten die das bei.
Ja, und fressen das auf. Mhm. Dieses Verständnis, ist das wissen eben einige nicht. Und wir haben 20 Herden und müssen im Grunde genommen im Winter, sobald das am Deich nicht mehr funktioniert, im Binnenland diese zäunen. Und das sind insgesamt 150 Kilometer umgerechnet. Und die sollten wir in 1,20 Meter Höhe einzäunen, wenn der Wolf mal kommen sollte oder rübergeht, um Geld zu bekommen. Um Ausgleich, also um, wenn gerissene Schafe da sind, überhaupt Geld zu bekommen. So, und das hältst du nervlich nicht aus. Mhm. Und du kannst, der Wolf hat einen Instinkt. Das ist halt so. Der Wolf, der reißt einmal, um zu fressen, das ist logisch, du musst ja auch was fressen, und er reißt, solange er Fluchttiere beuten kann. Und wenn er nach Dithmarschen kommt, zu uns, Dithmarschen allein hat 60.000 Schafe. Im Sommer sind die Deichschafe am Deich, aber im Binnenland sind ja auch über den Sommer Binnenschiefer, sind ja auch da. So, und dann im Winter kommen dann diese ganzen Schafe von der Küste noch ins Binnenland rein. Und es ist egal, wo der Wolf langläuft in Dithmarschen, er kommt automatisch an Schafen vorbei. Mhm. So, und der Wolf hat ja einen Instinkt und der denkt ja nicht, oh Mensch, da hinten, also Dithmarschen hat nicht viel Wald, da hinten ist ja im Wald, ich gehe jetzt mal und hole mir ein Reh. Er hat einen Instinkt, der läuft an der Herde Schafe vorbei, geht rein, reißt, frisst. Ist ja logisch, er muss ja was zu fressen haben. Mhm. Aber viele wissen ja auch nicht, dass er, solange er Fluchttiere beuten kann. Deswegen gibt es ja so viele angerissene Schafe. Und man muss immer bedenken, im Herbst sind alle Schafe Mutterschafe dran. Mhm. Und wenn dann gerissen wird, dann hast du auch dein Tier, was am Bauch gerissen ist. Zum Beispiel, dann gucken da die lebenden Lämmer raus. Mhm. Und das können wir nicht tragen.
Das kann man sich gar nicht, nein, das ist so grausam, das möchte man sich auch gar nicht vorstellen müssen.
Also wir können hinter diesen 1,20 Meter hohen Zäunen das Tierwohl des Schafes nicht gewährleisten.
Und wenn ihr die Herde dann teilt und einen Teil nach Hause holt, dann habt ihr einen besseren Schutz für einen Teil der Tiere.
So versuchen wir eben im Dezember schon die Lammzeit im Stall zu haben, dann haben wir nur noch die Hälfte der Schafe auf der Weide und dann mehr in der Marsch.
Ja.
Also wir müssen hier so einen Spagat machen, von dem viele gar nicht wissen, dass es den gibt.
Und wie aufwendig das ist.
Ja, und das ist ja das, was ich jetzt erzählt habe, das ist ja einfach nur Biologie. Das ist ja keine neue Erfindung. Und ich habe unheimlichen Respekt vor dem Wolf. Und das, was der Wolf macht, dafür kann der Wolf nichts, aber die Schafe können auch nichts dafür. Genau. Aber bei dem Wolf und Schaf, da gibt, also man kann ja im Naturschutz viel, da kann man einen Kompromiss finden. Ne? Aber in diesem Fall gibt es nur ein Oder.
Ja. Das entweder, gibt, ne? Ganz klar, das sehe ich auch so.
Ja, und dann, was auch wichtig ist, ja, die Schafe laufen am Deich, die haben ja eine Aufgabe auch, also sie sind ja auch Küstenschützer. Sie sind die nachhaltigsten und natürlichsten Küstenschützer, die es überhaupt gibt, aber auch Artenschützer. Das Schaf hat den goldenen Biss und den goldenen Tritt. Der goldene Biss bedeutet, dass das Schaf ganz kurz das Gras abbeißt. Durch diesen kurzen Biss verwurzelt das Gras schön, eine Festigkeit kommt zustande.
Die Grasnarbe wird ganz dicht. Richtig,
genau, eine schöne Verwurzelung. Ja, genau. Mit dem Tritt, die haben ja so kleine Füße, treten sie den Deich ordentlich fest. Und da auch Mäuselöcher werden zugetreten und all sowas. Und dadurch entsteht echt eine ganz, ganz feste Bodenstruktur. Und der Deich und die Vorländereien werden ein Bollwerk gegen die Sturmflut.
Ja. Was ja super, super wichtig ist für alle Menschen, die da oben leben.
Genau. Ich kann ganz selbstbewusst sagen, wir schützen Mensch, Tier und Land und lassen unser Land blühen und brüten. Mit uns wird und bleibt unser Land sicher und bunt. Also das kann ich ganz selbstbewusst sagen. Das ist nämlich das ist Biologie.
Ja, aber Wahnsinn, auch was für eine Aufgabe und wie wichtig das ist. Ne?
Aber was auch wichtig ist zu erzählen, dass der Küstenschutz, also das ist ein, wir haben die Schafe, wenn wir am Deich sind, das ist eine Pachtung vom Land Schleswig-Holstein. Aber unseren Lebensunterhalt verdienen wir mit der Erzeugung des Lammfleisches. Also der Küstenschutz, das, was das Tier von Natur aus macht, also das braucht man dem Tier nicht beibringen. Also das hat es einfach, ne? Das ist der Küstenschutz. Also wir leben vom Lammfleischverkauf und nicht, wir sind keine Dienstleister.
Genau, also aber der Küstenschutz, der so wichtig ist, ist quasi, ja, das hört sich jetzt so abwertend an, ist es gar nicht, aber das ist ein Nebenprodukt.
Ja, nee, das ist, ja, genau. Ja. Und das wissen ganz viele. Mhm. Dieses Verständnis ist nicht da.
Ja. Ne? Zudem, mit der Vermarktung zu dem Lammfleisch, das finde ich nämlich auch noch ganz, ganz spannend, um das Fleisch besser und hochwertiger zu vermarkten, hast du einen wunderschönen Hofladen eingerichtet und verkaufst da nicht nur das Fleisch, auch Lammfelle und alles rund um Schaf. Erzähl doch mal, wie du auf diese Idee gekommen bist, den Laden einzurichten. Weil wenn man zu euch fährt, da ist ja erstmal drumherum nichts. Nee. Und ich kenne das so, wir denken hier so aus unserer Perspektive, nee, unser Hof ist zu abgelegen, zu uns kommt keiner, wir brauchen keine Direktvermarktung machen. Das widerlegst du mit deinem Hofladen, weil der ist wirklich weit ab vom Schuss. Erzähl doch mal.
Ja, bei uns fahren ja nur auch viele Fahrer vorbei. Und wir bieten auch Urlaub auf dem Bauernhof an und so. Und wir sind ja ein Urlaubsland. Die Nordseeküste, wir haben viele Urlauber. Und dann treten die natürlich an einen heran und sagen, oh, wie kann das angehen? Hier sind so viele Schafe. Wieso gibt das denn kein riesiges Lammfleisch? Wieso kommt es von weit, weit her in den Supermärkten? Ja, und wir wurden immer wieder gefragt und ein Arbeitsplatz für die Schafe ist auch direkt am Deich und auch Thorsten wird dann oder Schwiegervater ist auch manchmal gefragt worden. Also wurde diese Frage gestellt und so. Ja, und dann ja, habe ich so meine Leidenschaft darin gefunden, weil also Lammfleisch ist eine Nische. Und irgendwann habe ich dann im Supermarkt mal gesehen, frisches neuseeländisches Lammfleisch, vakuumiert. So. Also, ne, das ist 2001 gewesen. Und habe ich gedacht, wenn die das hier so frisch vakuumiert anbieten können, das muss ich auch können. Ja, und dann habe ich die Schlachterin Mewis in Frittingskoog gefragt, das ist 10 Minuten von uns entfernt, ob die für mich mal schlachten würden. Früher war das ja immer so, man konnte beim Opa von Thorstens, also Opa eben, schon Lammfleisch bekommen, aber dann ein ganzes Lamm, so aus Feuer, ne? Ein ganzes Lamm, bei Schwiegereltern ein ganzes Lamm, aber mit den Teilstücken bin ich dann angefangen. Ja, und dass ich den Hofladen irgendwann bekommen habe, das habe ich der Schlachterin Mewis zu verdanken, weil also die Vorbereitungszeit zu diesem Hofladen, das waren 13 Jahre. Ich bin ganz klein angefangen. Der Verkauf war 2001 bei mir in der Küche. Es wurde geschlachtet, zerlegt, verarbeitet und vakuumiert. Alles in Frittingskoog bei meiner Schlachterei, sage ich es einfach mal, bei unserer Landschlachterei. Und dann habe ich das mit nach Hause genommen und dann hatte ich das frisch und gefroren da. Und 2001 gab es noch kein Handy, es gab noch kein Internet und all sowas. Da hatte ich einfache Zettel, weil Flyer zu teuer waren, an den 2 Gemüseständen bei uns oder Hofläden auslegen. Und dann sind die Leute ja gekommen und ich hatte keine Öffnungszeiten. Entweder ich war da oder ich war nicht da. Wenn die denn da einmal waren bei mir und Lammfleisch gekauft haben, dann haben die mir ihre Telefonnummer gegeben und dann habe ich sie informiert, wenn ich wieder geschlachtet habe. Oder wenn sie wieder was haben möchten, dass sie sich anmelden, damit sie nicht vor verschlossener Tür stehen. Und das wurde über die Jahre immer mehr. Und in der Zeit, ich bin damit angefangen, da hatten wir 2 Kinder. Zwischendurch sind nochmal 2 Kinder mehr gekommen. Und 2014, also ich konnte in der Zeit, habe ich alles Mögliche gesammelt, was ich aus Lammfleisch machen kann. Dadurch, dass wir ja 4 Kinder haben und dann Auszubildende auch noch, die für, zum Schäfer und zum Landwirt kann man mal ausbilden, haben wir auch mal viele Leute zu Tisch gehabt. Und in der Lammzeit haben wir auch Tiermedizinstudenten und landwirtschaftliche Studenten, also die Praktikanten da. Dann hatte ich immer viele Leute und ich konnte ausprobieren. Ne? Die mussten eben dann in dem Fall probieren, ob das schmeckt oder wie soll ich sagen. Genau. Und all das habe ich die ganzen Jahre gesammelt, in der Schublade gehabt und 2014 ist unser Opel 6 geworden. Und da hat meine Schwägerin, Thorstens Schwester, mir geholfen, den Hofladen mit aufzubauen. Das A und O war eben, dass die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dass das in der Schule läuft und das nützt nichts. Du kannst keinen Hofladen haben und die Kinder kommen zu kurz.
Das ist wie eine normale Berufstätigkeit auch. Man muss den Kopf dafür frei haben und sich das einrichten können.
Ja, das hätte ich auch nicht geschafft. Mit den Kindern nebenbei wäre nicht gegangen. Irgendwas wäre zu kurz gekommen.
Ja.
Oh, ja. Oder man hätte wieder aufgehalten. Irgendwie so. So, und dann muss ich, so wie du am Anfang auch gesagt hast, der Neufelder Koog ist egal. Also Frittingskoog ist der nächste Ort, der auch so ein Urlauberort ist. Der Neufelder Koog wird immer umfahren. Mhm. Also man fährt nicht automatisch zum Neufelder Koog, aber aufgrund dieser Jahre zuvor weiß ich ja, dass die Leute kommen, den Weg zu mir finden. So, und ja, deswegen waren wir eben mutig. Und ich wusste auch, dass die Leute mir nicht gleich den Laden einlaufen. Also das ist nicht so wie am Supermarkt an der Kasse ist. Das ist einfach. Es muss langsam wachsen. Aber ich weiß ja ganz genau, was ich vor der Haustür habe. Ich habe die Nordsee da, ich habe den Deich. Ich habe ganz, ganz viel Natur. Wir haben ganz, ganz viel. Ich habe einen tollen Schwiegervater, der im Grunde genommen mein Vorbild auch mit ist. Also mein Mann ja auch so, aber Schwiegervater ist wirklich der, der die Nordseeküste lebt. Und im Grunde genommen das, was er macht oder unser Leben an der Nordseeküste mit der Schäferei, mit dem Naturschutz, mit dem Artenschutz und all sowas. Das verkörpert mein Hofladen. Dann der mir ganz wichtig ist, ist mein Schwiegervater. Das ist mein Vorbild, weil ich so einen habe. Ne? Und auch dieses Fleisch und auch diese tolle Lage. Kann ich das, was ich vermarkte, auch verkaufen und die Leute kommen?
Genau, du bist damit ja auch eine Botschafterin für eure Region, für ja. die Küste und für den Deich und für die Schafe, ja. für alles, was und für die Natur drumherum. Und das sind ja alles dann auch Sachen, die du im Hofladen, wenn du Gespräche und Kunden da hast, ja. wunderbar erklären kannst und den Leuten mitgeben kannst. Also ich höre auch so raus, so dieses Herzblut für ja. eure Region, für euer Land ist da. Und du erzählst wirklich auch mit Leidenschaft davon und genau das kommt dann ja auch bei den Menschen an. Also Öffentlichkeitsarbeit ist dir auch einfach ein ganz, ganz großes Herzensanliegen. Wo hast du denn noch Gelegenheit, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, außer jetzt in deinem Hofladen? Bist du auch noch anderswo unterwegs und vertrittst deine Region?
Also ich hatte die Chance, also in den letzten Jahren mal 2 Jahre lang in Berlin auf der Grünen Woche in der Schleswig-Holstein-Halle zu stehen, am Stand der Direktvermarkter. Und das ist ja auch, das ist, wenn du da stehst in Berlin, in der Schleswig-Holstein-Halle, dann präsentierst du nicht nur die Schäferei Bärs, da präsentierst du Dithmarschen und Schleswig-Holstein. Ja. Das ist ja im Grunde genommen, ja, und ich bin auch ziemlich verwurzelt. Also ich weiß ganz genau, an was für einen schönen Ort ich in Neufeld wohne. Ich weiß, wie toll, wie schön Dithmarschen ist, aber ich weiß auch, wie Schleswig-Holstein ist. Schleswig-Holstein hat ja auch alle Facetten. Alles, was das Land gibt, alle Genüsse, alles, was es an, ja, Essen, es gibt Fleisch, es gibt Gemüse. Dithmarschen ist das größte zusammenhängende Polanbaugebiet in Europa und hat Gemüse ohne Ende. Alles möglich. Du kriegst bei mir im Hofladen bekommst das Fleisch, Essig, Öl und so alles regional aus Dithmarschen oder Schleswig-Holstein. Und an Gemüsestellen kriegst du so, in Dithmarschen, ist egal wo, bekommst du so tolles Gemüse. Also man sagt ja auch, Dithmarschen ist die Speisekammer der Westküste.
Ja, das war jetzt der Werbeblock für Schleswig-Holstein. Das war wunderbar. Mehr, es ist, genau, aber es ist ja so und es ist dein Leben vor allen Dingen.
Ja, ne? Genau. Ich weiß es zu schätzen, was ich habe und ich möchte, dass es erhalten bleibt.
Mhm, genau. Ne? Und da wollte ich nämlich nochmal zurück, weil euer Hof liegt ja wirklich, habe ich ja eben schon beschrieben, in dieser Alleinlage hinter dem Deich mit ganz viel Gegend und Wasser drumherum, ganz weit gucken. Ein Spruch von dir ist, wir sehen freitags schon, wer sonntags zu Besuch kommt.
Ja, genau, vorher die Tür zu machen, oder? Sie auf.
Genau. Und ihr lebt das ganze Jahr mitten in dieser wunderbaren Deichlandschaft und mitten in der Natur und mit der Natur. Und wer so verbunden mit der Natur auch lebt, dem ist natürlich auch die Natur und der Naturschutz, alles, was in der Natur auch lebt, total wichtig. Und du hast schon von den Schafen erzählt, die Deiche schützen auf zweifache Art und Weise. Es gibt aber ja auch noch andere Arten, die dort leben und auch von eurer Schäferei profitieren. Wenn ich ja zum Beispiel an die Lachseeschwalbe denke, erzähl doch mal ganz kurz ein paar Sätze dazu.
Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass das Schaf der natürlichste, nachhaltigste Küstenschützer ist und auch Artenschützer ist. Im Neufelder Koog auf unserem Pachtstück, auf den Salzwiesen, brütet die vom Aussterben bedrohte Lachseeschwalbe. Die hat den gleichen strengen Artenschutzstatus wie der Wolf. So, denn die Lachseeschwalbe kann nicht überleben ohne Schaf und nicht mit Prädatoren. Dachs, Marderhund, Fuchs, Wolf.
Das Schaf muss das Gras kurz halten, damit sie nicht...
Genau, das ist die Grundvoraussetzung, dass die Lachseeschwalbe überhaupt bei uns brütet. Das ist die intensive Schafbeweidung. Sie braucht kurzes Gras, ist ein Bodenbrüter. Und die Schafe sind an der ganzen Westküste unheimlich wichtig für die Bodenbrüter. Die brauchen das kurze Gras.
Und bei euch leben, glaube ich, 39 Brutpaare, ne?
Ja, oder 39. Also die Lachseeschwalbe, also bei uns brütet die letzte Lachseeschwalbenkolonie in ganz Nordwesteuropa. Und 39 Brutpaare gibt es und 38 sind bei uns.
Wahnsinn. Ja. Total beeindruckend.
Ja, und die wird immer weniger. Deswegen ja auch dieser Schutz und das beißt sich eben, ne? Was ich vorher erzählt habe, es ist eben der Artenschutz Lachseeschwalbe oder der Artenschutz Wolf ist bei uns in einer Sackgasse.
Genau, also das ist ja ein Thema, das haben eben ähnliche Art und Weise und in ganz anderen Zusammenhängen dann aber doch auch wirklich ähnlich viele Landwirte in unseren Regionen auch. Da hat jeder so sein Kämpfen mit.
Ja, aber dann, da möchte ich auch noch was zu sagen. Also, dass die Lachsischwalbe bei uns noch brütet, das haben sie vor allem meinem Schwiegervater zu verdanken. Also, das ist wirklich der, der mit Herzblut sich für die Lachsischwalbe richtig eingesetzt hat. Das war ja vor 8 oder 9 Jahren, war das ja richtig schön schon auf der Kippe mit der Lachsischwalbe und da hatten wir Besuch. Wenn der Naturschutz nicht weiterkommt, dann kommt er zu uns in die Küche und fragt, ob wir helfen können. Ja, vor 8 oder 9 Jahren. Und wir haben geholfen, weil die Lachsischwalbe ja auch nicht mit Prädatoren um kann.
Ja.
Die Lachsischwalbenkolonie ist eingezäunt, damit Fuchs, Marderhund und Dachs nicht an die Eier rankommen oder an die Küken.
Ja. So. Genau, und das geht nur in Kooperation. Also das kann der Naturschutz nicht leisten, wenn die Landwirte dahinter stehen oder die Schäfer das nicht unterstützen und nicht mitmachen. Ne? Dann geht es eben nicht.
Ja, die Lachsischwalbe mag auch keine Dienste. Die Kolonie haben wir, die Familie Beers hat mein Schwiegervater und unsere Mitarbeiter und unsere ganzen Azubi in den letzten Jahren mit der Sense die Diesel gemäht, damit da die Lachsischwalbe will.
Ja.
Wir sind gefragt worden, ob wir helfen würden und wir haben geholfen. Und mein Schwiegervater war auch das ganze Jahr für die Lachsischwalbe da. Und das wird nicht transportiert. Also der Artenschützer bei uns, das ist mein Schwiegervater. Das
ist der Schäfer, ne?
Das ist der Schäfer.
Genau.
Das wird normalerweise ist es ein Geben und Nehmen.
Genau.
Und leider wird auch von einer Seite nur genommen. Und das ist mir wichtig, dass ich das jetzt auch mal sage, weil das ist, ich werde ja im Hofladen auch angesprochen. Und deswegen hängt bei mir ja auch im Hofladen die Lachsischwalbe mit dem Schaf zusammen. Weil mein Schwiegervater oder wir haben da auch dazu beigetragen, dass sie noch da ist.
Genau. Das war auch wirklich jetzt so eine Geschichte, die ich auch gerne erzählt haben wollte. Wir sind ja bei euch gewesen diesen Sommer und da hast du mir das erzählt und habe ich gedacht, ja, das ist wirklich so. Es ist in vielerlei Art und Weise. Ihr macht es mit der Lachsischwalbe, aber viele Landwirte haben so ihre Sachen, die sie für Naturschutz machen, manchmal sogar vielleicht einfach unbewusst, weil es immer so war, aber ganz oft einfach auch by the way, einfach nebenbei.
Ja,
genau. Und es findet keine Wertschätzung, weil die Menschen es einfach auch nicht wissen. Und aus diesem Grund war es mir so wichtig, deine Geschichte heute zu erzählen lassen und das mal aufzunehmen und einfach auch mal bekannt zu machen. Ich sage ganz, ganz großes Dankeschön, dass du Lust gehabt hast, mit mir diesen Podcast aufzunehmen.
Ich möchte mich auch bedanken, dass du es gemacht hast. Und all das, was man bei uns im Hofladen findet oder so, das sind auch ganz viele Anregungen von den Kunden. Die Kunden sagen, Frau Beers, das haben wir alles nicht gewusst, schreiben Sie mal was auf und reichen Sie das an Ihre Kunden oder an die Feriengäste weiter. Die Kunden in meinem Hofladen, die sind echt toll. Die wollen wissen. Es ist schön, Wissen zu vermitteln.
Genau.
Es bringt einfach Spaß und
es bringt Spaß und es bringt aber letztendlich auch eine Wertschätzung gegenüber der Arbeit, die ihr macht, die Landwirtschaft macht. Und das ist, glaube ich, die Basis, die wir brauchen, um weiterzuarbeiten.
Genau, ein Miteinander.
Miteinander.
Ist wichtig.
Genau.
Teamplayer.
Ja.
Ganz, ganz wichtig. Und das sind wir.
Genau. Dankeschön.
Ich danke auch.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.